So, dann ja nochmal liebe Grüße und einen schönen guten Morgen von mir an alle. In der Vorbereitung wollte ich gestern Abend das Ganze nochmal durchgehen, aber es ging einfach nicht, weil ich im Kopf ich war einfach nicht dazu in der Lage. Ich habe mich dann letztlich entschlossen, es heute Morgen doch nochmal zu versuchen. Und dann war es auch erst schwierig, aber ab 8 Uhr war auf einmal die geistliche Fähigkeit dazu da. Und ich erzähle das, um zu sagen, wer um 8 Uhr nochmal für die Predigt gebetet hat, wurde direkt erhört. Aber wenden wir uns nun dem Wort zu, nämlich wieder dem Markus-Evangelium, wie schon auch die vergangenen Male. Wir sind immer noch im ersten Kapitel, gehen in langsamen Schritten voran, hatten uns nochmal aufzurollen. Zuerst die, nochmal vorgehalten oder gezeigt bekommen, die Not der Erlösung und auch die Not, diese Not zu erkennen, Buße zu tun. Dann auch, dass Jesus fähig ist zu erlösen und dann seinen Ruf an uns und in die Welt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dieser Ruf, der am Anfang von jeder Beziehung mit dem Herrn steht, Buße tun und glauben, dass wir durch ihn Frieden mit Gott haben. Sünden bekennen und bereuen und das Vertrauen darauf, dass Gott vergibt, ganz und allein auf Jesus setzen. Sein ganzes, alles einfach nur noch in Christus suchen. Das war der Ruf, mit dem wir uns letztes Mal beschäftigt hatten, den der Herr in die Welt sendet. Aber daran hängt nun Markus die nächste Begebenheit, in der Jesus wiederum einen Ruf in die Welt, beziehungsweise aber nicht an alle Menschen richtet, sondern diese Geschichte speziell an 4 Männer, aber die damit stellvertretend für die stehen, die dem ersten Ruf gefolgt sind, an den Herrn Jesus zu glauben, Buße zu tun und sich damit zu Gott zu bekehren, ein Kind Gottes zu werden. Und an jeden, der das getan hat, richtet der Herr Jesus den Ruf, folgt mir nach. Und das kommt nun in dem heutigen Abschnitt, den ich jetzt auch zu Beginn erst einmal vorlesen möchte. Markus 1, die Verse 16 bis 20. Markus 1, die Verse 16 bis 20. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen die Netze aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Diese Begebenheit war, wie man natürlich sich denken kann, sehr am Anfang von dem Auftreten von Jesus in Galiläa, das ja begonnen hat in Vers 14. Aber nicht nur deshalb nennt Markus es nun an dieser Stelle gleich am Anfang, sondern weil es eben auch thematisch genau hier hinpasst. Dass eben, ich hatte beim letzten Mal das Zitat von Johannes Calvin genannt, es ist der Glaube allein, der gerecht macht. Aber Glaube, der gerecht macht, kann niemals alleine bleiben. Denn wer dem Ruf zum Glauben folgt, den ruft der Herr auch in die Nachfolge. Und darum kommt nun diese Berufung direkt danach, die Berufung der Jünger. Um diesen Text nun zu erschließen, möchte ich heute 5 Fragen an den Text richten und dann natürlich auch beantworten. Es ist immer gut, um einen Text zu verstehen, eben möglichst viele und gute Fragen an den Text zu stellen. Und das sollen heute die 5 Punkte sein. Nämlich zuerst, was ist überhaupt ein Nachfolger? Dann, wie wird man ein Nachfolger? Dann, was kostet es, ein Nachfolger sein? Dann, was bringt es, ein Nachfolger zu sein? Und dann, wer kann ein Nachfolger werden? Das sollen die 5 Fragen und Punkte sein, die uns heute beschäftigen werden. Und zu Beginn eben natürlich die grundlegende Frage, um diesen Text irgendwie zu verstehen. Was ist denn eigentlich ein Nachfolger? Ja, was bedeutet es? Was meinte Jesus, als er dorthin ging an diesen See und zu diesen Fischern sprach, folgt mir nach? Was bedeutet das? Und es brauchte keine nähere Erklärung, weil er damit ein Konzept ansprach, das sehr gängig war damals. Nämlich, dass ein Lehrer Schüler hatte, die ihm nachfolgten. Und dieses Nachfolgen heißt auch wirklich nur so viel, wörtlich erstmal so viel wie im Deutschen eben auch, hinterhergehen. Und das war auch in der Regel ganz wörtlich so, dass diese Rabbis ein paar Schüler hatten, die ihnen ständig den ganzen Tag hinterhergegangen sind. Aus einem Sachbuch über eben jüdische Geschichte, der bestimmte aus jüdischen Schriften heraus solche Gebräuche erklärt, heißt es, das Schülerverhältnis forderte persönlichen Anschluss an den Lehrer. Denn der Schüler lernte nicht bloß aus den Worten seines Lehrers, sondern vielmehr aus dessen praktischer Gesetzesübung. Darum bedeutet die Redensart hinter jemandem hergehen so viel wie sein Schüler sein. Und eben nach diesem Konzept berief jetzt nun der Herr diese Jünger, das meinte er. Was heißt das also? Ein Jünger schloss sich einem Lehrer an, um von ihm zu lernen. Er verbrachte möglichst viel Zeit mit dem Lehrer und beobachtete ihn in allen Lebensbereichen. Er hörte ihm zu, wenn er lehrte. Er ließ sich von ihm korrigieren und ermahnen. Er fragte ihn um Rat, ganz persönlich. Und das ist auch die Beziehung, die wir nun in den folgenden Kapiteln zwischen dem Herrn und seinen Jüngern finden werden. Ja, dass diese Jünger beständig die Zeit mit ihm verbringen, also wir sind sie dauerhaft mit ihm. Ab nach dieser Begebenheit heißt es dann immer wieder, zum Beispiel dann schon in Vers 21, und sie begaben sich nach Kapernaum. Und dann Vers 29, und sogleich verließen sie die Synagoge. Also es wird schon eine reine Selbstverständlichkeit, dass diese Männer nun beständig mit Jesus zusammen unterwegs sind und hingehen, wo er hingeht. Später lesen wir auch von Reisen, die sie zusammen machen. Sie sind beständig mit ihm. Sie waren natürlich da, als er seine Predigten hielt, aber sie bekamen auch besondere Unterweisung. Sie hatten die Möglichkeit, ihren Meister auch direkt Fragen zu stellen, wie zum Beispiel in den Gleichnisreden, wo der Herr das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld predigt. Und danach lesen wir, wie die 12, als sie dann wieder mit ihm alleine waren, ihn persönlich fragen, Herr, was heißt das? Und er ihnen das dann ganz speziell auslegt, was der übrigen Bevölkerung nicht vergönnt war. Und zuletzt sehen wir auch, wie der Herr sie häufig korrigiert und zurechtweist, wenn sie unverständig sind oder handeln. Und dieses Prinzip, was bedeutet das nun heute? Wir können nicht mal mit Jesus durch die Straßen Jerusalems laufen oder durch die Straßen Galiläas, können uns nicht hinsetzen und direkt seiner Predigt zuhören, können nicht ihn fragen, wie eben wir einander Fragen stellen können und eine direkte Antwort in Worten bekommen. Und doch ist auch an uns heute der Ruf gerichtet, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und es geschehen alle diese Punkte auf etwas andere Weise, aber doch geschehen alle diese Punkte. Ein Jünger ist jemand, ein Jünger ist jemand, der sich das Ziel gesetzt hat, zu werden wie der, dem er nachfolgt, zu werden wie sein Lehrer. Das sagt auch Jesus in Matthäus 10. Matthäus 10, die Verse 24 und 25 spricht Jesus zu seinen Jüngern. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Also einfach dieses Prinzip, der Jünger hat das Ziel zu werden wie sein Herr. Und so ist es auch unser Ziel heute und auch Gottes Ziel für uns, dass wir werden in unserem Handeln und in unserem Charakter besonders zu werden wie der Herr Jesus. Und das ist auch Gottes Ziel für uns, was wir in Römer 8 lesen, Römer 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist Gottes Ziel für uns. Und wenn wir die Jünger des Herrn Jesus sein wollen, dann hat das das Ziel unseres Lebens zu sein, zu werden wie unser Herr. Wie tun wir das? Nun, die Jünger waren beständig mit ihm unterwegs und auch für uns gilt es darum, auf geistliche Art in seiner Nähe zu sein. Beständig erstens im Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben und zweitens auch im Gebet beständig mit ihm verbunden zu sein. Nur so ist es möglich, wirklich beständig im Alltag, wirklich den Alltag vor dem Herrn zu leben, im Bewusstsein des Herrn. Sonst geschieht es, dass wir in die Arbeit gehen und vergessen, was wir heute gehört haben und wieder leben, wie wenn es ihn nicht gäbe. Wir sollen in seiner Nähe sein wie die Jünger. Wir sollen mit ihm unterwegs sein wie die Jünger. Wir sollen in die Gesellschaft gehen, in die er uns geführt hätte, den Dienst tun, den auch er tun würde. Ja? Und damit will ich jetzt keine reine What would Jesus do Philosophie vermitteln. Das Wort ist umfangreich, aber doch erkennen wir, gerade auch daran, dass der Herr uns in sein Bild umgestalten will, dass das doch ein Teil des Christenlebens ist, eben in unserem Charakter und unserer Lebensführung dem Herrn immer ähnlicher zu werden. Es bedeutet, sich von ihm unterweisen zu lassen. Es bedeutet, sich unter sein Wort zu begeben, der auf die Predigt zu hören und auch ganz persönlich eine Andacht zu pflegen. Es ist wirklich unabdingbar für seinen Christen, eine regelmäßige persönliche Zeit in Gottes Wort und im Gebet vor dem Herrn zu pflegen. Und es bedeutet auch, wie die Jünger, sich von seinem Wort dann auch korrigieren zu lassen, wenn das eben geschieht, wenn wir durch Gottes Wort direkt oder durch Predigt oder durch Geschwister überführt werden, dann uns da auch korrigieren zu lassen. Und so werden auch wir heute seine Nachfolger. Und natürlich auch heute im Gebet ihn um Rat und Weisheit bitten. Ja, wir bekommen nicht direkte Antworten, in dem sind wir die Jünger. Und doch haben auch wir die Verheißung, dass der Herr jedem gern Weisheit gibt auf seinem Weg, den er dann bestimmen wird. Auch wir sollen seine Jünger, seine Nachfolger sein und sollen es zum Ziel setzen, zu werden wie er. Das ist unsere Bestimmung als Christen. Diejenigen, die dem ersten Ruf des Herrn in die Welt gefolgt sind, tut Buße und glaubt an das Evangelium, die haben die Verantwortung, auch dem zweiten zu folgen. Und nun folgt mir nach. Denn, wie schon gesagt, der Glaube allein macht gerecht, aber gerecht machender Glaube kann nicht allein bleiben. Ein Punkt noch, wie Nachfolge aussieht. Wir lesen das öfter vom Apostel Paulus, dass er sagt, folgt mir nach, wie auch ich dem Christus nachfolge. Ja? Da wir nicht direkt vom Herrn in dem Sinne lernen können, als einer, natürlich wäre es uns lieber, dass er jetzt hier steht und predigt. Aber weil er eben in den Himmel aufgefahren ist, müsst ihr euch heute mit mir zufrieden geben. Und so gilt eben das heute, oder mit anderen. Paulus schrieb, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich der Nachahmer des Christus bin. Wir müssen eben auch von denen lernen, die bereits vom Herrn Jesus gelernt haben, Nachfolger sein. Aber nun definiert der Herr Jesus diesen Begriff und diese Aufforderung noch ein Stückchen tiefer, indem er sagt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Menschenfischer, das soll näher beschreiben, wo das Ziel eigentlich hinführen will, ja, was am Ende rauskommen soll bei unserem Leben mit dem Herrn. Und es ist natürlich sehr passend, ja, er beruft gerade Fischer, die mit dieser Arbeit beschäftigt waren, und sagt ihnen quasi, ja, ihr werdet das gleiche Gewerbe in höherer Art ausüben, könnte man vielleicht sagen. Sie sollen in Zukunft nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen für den Herrn Jesus fangen. Und Matthew Henry hat das in seinem Kommentar ganz gut beschrieben, ein paar Vergleichspunkte, Ähnlichkeiten zwischen dem traditionellen, normalen Fischerdasein und eben dem Menschenfischerdasein, wo er sie hinführen möchte. Er schreibt, die Nachfolger, oder eben die Menschenfischer, werfen in der Verkündigung des Evangeliums das Netz ins Wasser. Einige werden geschnappt und ans Land gebracht, aber die weitaus größere Anzahl entkommt. Fischer geben sich große Mühe und setzen sich Gefahren aus, ebenso der Nachfolger. Sie brauchen beide Weisheit, und wenn auch mancher Fischzug nichts einbringt, müssen sie doch weitermachen. Zitat Ende. Und so soll eben diese, sehen wir häufig, diese Analogie an anderen Stellen des Fischens auf den Verkündiger. Es soll ihr Ziel sein und auch unser Ziel, Bestimmung sein, Menschen für den Herrn Jesus zu fangen, zu gewinnen. Ja, nicht in negativer Art, wie das vielleicht suggerieren könnte, Menschenfischer, jemand, der besonders gut manipulieren kann, jemand, der mir eine Sache, ja, der mich für eine Sache gewinnen kann, einfach durch seine Überredungskunst, oder der mir vielleicht ein Elektrogerät andrehen kann für einen doppelt so hohen Preis, wie angemessen wäre. Nein, das ist nicht gemeint. Jemand, der einfach irgendwo die Hebel und Knöpfe an anderen Menschen gut drücken kann, um sie dazu zu bewegen, was er möchte. Aber es bedeutet eben, ja, die Welt wird oft in der Bibel als das Weltmeer bezeichnet. Und aus diesem Weltmeer ist es eben unsere Aufgabe, auch Einzelne herauszuziehen und zum Herrn Jesus, nicht zu essen, sondern zum Herrn Jesus zu bringen. Und wie auch Matthew Henry beschrieben hat, die weitaus größere Anzahl wird am Netz vorbeihuschen. Aber es ist unsere Aufgabe, wie ein Fischer, so viele wie möglich an Land zu ziehen. Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen, damit auch sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben und auch wiederum von Fischen zu Fischern werden und weitere zum Herrn Jesus führen. Das ist der Auftrag des Herrn an die Welt heute. Ja, in verschiedenen Facetten. Aber das ist das Hauptziel, warum wir noch auf dieser Erde und nicht schon im Himmel den Herrn anbeten, wo wir das schon auch viel besser könnten. Dass hier noch Menschen sind, Verlorene, die wir gewinnen sollen, die wir für den Herrn gewinnen sollen, zu ihm führen sollen. Menschenfischer. Aber der Abschnitt lehrt uns auch noch eine interessante Sache darüber. Nämlich sind interessanterweise diese zwei Brüderpaare, die hier berufen werden, mit zwei ganz unterschiedlichen Tätigkeiten beschäftigt. Simon und Andreas sind dabei, das Netz im See auszuwerfen. Ja, direkt die Fische zu fangen und an Land zu ziehen. Jakobus und Johannes sitzen derweil im Boot und flicken die Netze. Und darin steckt auch eine Botschaft. Und sie wird noch deutlicher dadurch, wenn wir betrachten, dass dieser Begriff für Netze flicken ein Begriff ist, der auch noch an anderen Orten verwendet wird. Zum Beispiel Galater 6, Vers 1. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 1. Dort ermahnt Paulus: Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dieses ihm wieder zurechthelfen, oder auch in anderen Übersetzungen mit zurechtbringen wiedergegeben, ist das gleiche Wort, das hier mit dem Reparieren der Netze gemeint ist. Ja, und das zeigt schon sehr schön die auch unterschiedliche Gewichtungen. Ja. Dass letztlich alle vier sind Fischer. Alle sind Fischer. Alle sind letztlich irgendwo in diesem großen in dieser Arbeit beschäftigt, die schlussendlich dazu führen soll, Fische zu fangen. Aber es genügt nicht nur Leute haben, die Netze auswerfen können, sondern es braucht auch solche, die Netze flicken können. Solche, die ein Boot bauen und auch reparieren können. Solche, die Fische, nachdem sie gefangen wurden, aussortieren, waschen können. Es braucht mehr als nur Netzauswerfer. Und eben das gilt auch für die Gemeinde. Unsere Aufgabe des Herrn ist es, Menschenfischer zu sein. Aber nicht jeder ist dafür, nicht jeder hat die gleiche Aufgabe, nur die Netze auszuwerfen und tagtäglich hunderte von Fischen an Land zu ziehen. Viele haben auch andere Aufgaben, und auch wenn dieser eine Dienst, Menschen zum Herrn zu führen, schon jedem gegeben ist, in seinem, ja eben in dem Maß, wie es dem Einzelnen eben ja auch gelingt, haben doch unterschiedliche Gläubige unterschiedliche Aufgaben. Die einen fangen die Fische, die anderen kümmern sich danach um die Fische. Aber letztlich sind nicht nur die wie Petrus die größten Fischzüge machen, sondern jeder hat eben der Aufgabe nachzugehen, die ihm vom Herrn gegeben ist. Was bedeutet also Nachfolge? Kurz zusammengefasst den ersten Punkt. Es bedeutet, mit dem Ziel zu leben, von dem Herrn zu lernen und ihn besser kennenzulernen, um ihm ähnlicher zu werden in Charakter und Lebensführung und so seinem Auftrag in dieser Welt immer treuer nachzukommen. Das bedeutet Nachfolge. Das ist der Ruf an uns. Nun aber die nächste Frage. Wie wird man nun Nachfolger? Vielleicht eine etwas komische Frage, vielleicht fragt ihr euch, was ihr damit meint. Das war für mich die beste Überschrift für eine andere Sache, auf die ich gern hinweisen wollte. Eine Sache, auf die ich eigentlich schon letztes Mal hingewiesen habe, aber die mir bei diesem Thema nochmal wichtig war. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass zwischen Vers 13 und Vers 14 mindestens einige Monate liegen. Wie viele kann ich nicht genau sagen, aber doch einige Zeit. Und in dieser Zeit hatten gerade diese Jünger den Herrn Jesus schon kennengelernt. Sie kannten ihn sogar schon ziemlich gut. Die ersten 4 Kapitel des Johannesevangeliums finden in dieser Zeit statt. Wir lesen dort, ich schlage es jetzt nicht extra auf, sogar das dass Simon und Andreas schon, ich schlage es doch auf, aber ihr müsst es nicht, ich werde recht schnell durchhuschen. Wir lesen dort von 2 Jüngern, die schon bei Johannes dem Täufer waren, die schon hingekommen sind, sich dort von ihm taufen zu lassen, also die auch nicht irgendwo aus dem religiösen Nirgendwo kamen, sondern die Gottesfurcht hatten, die Gott gesucht haben und auch Buße getan haben. Sie waren nicht nur welche, die sich taufen lassen haben, sondern sie waren sogar zwei der Jünger des Johannes. Aber dann hören sie, wie Johannes eben über Jesus sagt, siehe das Lamm Gottes. Und von da an beginnen sie, Jesus nachzufolgen. Und wir lesen dann in Vers 40, Johannes 1,40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, der andere war wahrscheinlich Johannes. Und dieser geht dann zu Simon Petrus und führt ihn zu Jesus. Von Jakobus lesen wir noch nicht, aber es ist doch gut denkbar, dass er auch in der Nähe war. Wir lesen dann, wie sie eben zu Jesus kommen, wie sie mit ihm die Reise zurück nach Galiläa machen, wie sie dort mit Jesus auf eine Hochzeit eingeladen sind, dort auch Zeugen des ersten Wunders des Herrn werden, dass er Wasser zu Wein verwandelt. Und wir lesen schon, dass sie an ihn glaubten. Also ihre Bekehrung, wie wir es heute nennen würden, war schon geschehen, könnte man sagen. Sie erleben die erste Tempelreinigung. Sie reisen von Galiläa wieder mit nach Jerusalem, wenige Tage später, weil das Passa ansteht, und erleben die erste Tempelreinigung. Sie sind höchstwahrscheinlich auch beim Gespräch mit Nikodemus dabei. Und dann lesen wir am Anfang von Kapitel 4, dass sich da schon um Jesus eine große Bewegung schart, die größer wird als die von Johannes dem Täufer. Wir lesen, dass seine Jünger für ihn taufen und dann wieder mit ihm zurück nach Galiläa unterwegs sind, durch Samaria. Was will ich sagen? Sie haben schon viel mit Jesus erlebt. Sie haben ihn gut kennengelernt. Es ist keine Hals-über-Kopf-Entscheidung von Draufgängern, die wir hier lesen, die einen Prediger treffen, den sie vielleicht noch nie gesehen haben, aber der so überzeugend wirkt, dass sie sagen, ja, wir schmeißen uns alles hin und folgen dem nach. Nein, diese Entscheidung hatte eine Grundlage. Das will ich damit zeigen. Der Herr fordert nicht verrückte Hals-über-Kopf-Entscheidungen von uns. Er gibt uns die Chance, ihn kennenzulernen. Das sehen wir hier. Das ist schön. Und doch macht Markus das nicht umsonst, dass er uns das nicht sagt. Doch erzeugt Markus nicht umsonst dieses Bild von Männern, die einfach als sie berufen werden, sofort, oder in seinen Worten, sogleich aufstehen und ihm nachfolgen. Denn er will diesen Punkt deutlich machen, dass eben, ja, der Herr gibt uns die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Aber wenn wir ihn kennengelernt haben und ja, wir eben gerufen sind, ihm nachzufolgen, wenn wir genug kennen und genug wissen, wenn wir wissen, was er von uns erwartet und wissen, dass wir ihm vertrauen können, dann ist es einfach dran, wie die Jünger, sogleich zu gehorchen, sogleich bereit sein, zurückzulassen und sogleich ihm nachzufolgen. Der Herr gibt uns die Chance, ihn kennenzulernen, die Kosten zu überschlagen. Aber wenn er dafür genug Zeit gegeben hat, will er eine Entscheidung sehen. Und von da an ist jedes Zurückschrecken und Aufschieben und Hadern und Zaudern letztlich Unglaube und Ungehorsam. Der Herr will, wenn wir verstanden haben, was er von uns will und ihn kennengelernt haben, will er auch sofortige Nachfolge sehen. Also, was wollte ich damit sagen? Wie wird man Nachfolger? Indem man sich zum Herrn bekehrt und ihm, ja, das versucht zusammenzufassen, ihm in dem Maß folgt, wie viel er eben einem auch schon verstehen lassen hat. Dritte Frage. Also, was bedeutet Nachfolge? Wie wird man Nachfolger? Was kostet denn es denn nun, ein Nachfolger zu sein? Was kostet die Nachfolge? Und auch über diesen Punkt lernen wir in diesem Abschnitt. Denn wir sehen bei, wie Markus uns extra mitteilt, wie beide Brüderpaare etwas zurücklassen, um Jesus nachzufolgen. Das schreibt Markus nicht aus Versehen. Über Andreas und Petrus heißt es in Vers 18, da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Ja, das klingt nach, ja, sie ließen ihre Netze halt liegen. Aber was bedeutet das? Sie haben ja wirklich dafür fürs Erste, sie konnten dieser Arbeit fürs Erste nicht mehr nachgehen wie vorher. Ja, sie waren ja damit beschäftigt, Jesus nachzufolgen. Das heißt, sie haben letztlich ihre Lebensgrundlage zurückgelassen vorerst. Sie waren bereit, die bisherigen Sicherheiten ihres Lebens aus der Hand zu geben, um sich Jesus anzuvertrauen, sodass er nun ihre Sicherheit war. Ja, es ist nicht jeder von uns aufgefordert, immer die Arbeit hinzulegen, sobald er sich bekehrt. Ja, und es gibt in dieser Weise sehr Unterschiede in der Art der Berufung, in dem, was wir zurücklassen müssen. Aber der Herr fordert die Bereitschaft zurückzulassen, sogar Sicherheiten, sogar Arbeit, wenn es nötig ist. Sei es entweder um ihn, weil man eben, um ihm zu dienen, sei es, weil diese Arbeit in irgendeiner Form nicht mehr vor dem Herrn zu verantworten ist. Der Herr will unsere Sicherheit sein. Und deshalb sollen wir auch bereit sein, andere Sicherheiten für ihn zu opfern. Von Johannes und Jakobus lesen wir in Vers 20. Und zugleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff. Ja. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass sie ihren Vater jetzt quasi, ja, dass sie die Beziehung zu ihm abgebrochen haben. Und doch erinnert es uns auch schon daran, dass selbst Familienbande, und wir werden später noch einen Vers dazu lesen, uns nicht vom Herrn abhalten dürfen. Wenn der Vater oder Mutter mehr liebt als ihn, der ist seiner nicht wert, sagt er. Aber viel klarer wird hier, wir lesen hier interessanterweise über ihren Vater Zebedäus, dass er Tagelöhner hatte. Und das hatte nicht jeder. Das zeigt uns, dass sie nicht wie wahrscheinlich Petrus und Andreas einfach selbstständige Fischer waren, sondern ihr Vater hatte einen doch etwas größeren Fischereibetrieb. Das heißt, sie ließen auch die Chance zurück, das zu erben. Die Chance auf finanzielle Absicherung, Altersabsicherung und eben Wohlstand. Sie ließen wahrscheinlich schon nochmal etwas mehr an Lebenskomfort zurück als die anderen zwei. Dann, zumindest von Petrus, wissen wir, bei den anderen können wir das auch davon ausgehen, dass er eine Frau hatte. Wir lesen nämlich unter anderem in Markus 1,30, Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder. Es wäre sehr seltsam, wenn er eine Schwiegermutter gehabt hätte, aber keine Ehefrau. Wir wissen nicht, was mit ihrer Familie geschah. Wir wissen nicht, was war. Das ist auch schon eine interessante Frage. Ich gehe nicht davon aus, dass sie sich jetzt 3 Jahre nicht gesehen haben. Warum auch? Sie waren ja beständig in dieser Stadt oder viel in dieser Stadt und um diesen Bereich herum. Aber doch waren auch hier große Opfer nötig, um diesen Dienst zu tun. Wir wissen auch nicht, wie die Familien dann in dieser Zeit versorgt wurden, wie sie das geregelt haben oder wie der Herr das geregelt hat. Wir gehen davon aus, dass der Herr sie versorgt hat. Aber was ich einfach zeigen will, sich dem Herrn wirklich nachzufolgen, bedeutet Opfer und bedeutet in Anführungsstrichen Risiko. Nicht wirklich, weil wir auf ihn vertrauen. Aber es bedeutet, bereit zu sein, auch andere Sicherheiten abzugeben, um ihm zu vertrauen. Und das ist eben in Übereinstimmung mit der Lehre des Herrn über Nachfolge, die wir häufig lesen und die ich einmal aus Markus 8 vorlesen möchte. Markus 8, die Verse 34 bis 38. Markus 8, 34 bis 38. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und hier beschreibt er eben nochmal diesen Anspruch, den er hat, die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Er spricht davon, sich selbst zu verleugnen, das heißt eigene Wünsche, Ziele, bereit zu sein, hinten anzustellen oder ja eben zu verleugnen. Und auch möchte ich darauf hinweisen, wenn er schreibt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das war damals noch, denke ich, noch nicht so sprichwörtlich wie heute, sein Kreuz auf sich nehmen. Jesus war ja auch noch nicht gekreuzigt, das heißt, man konnte auch noch nicht so die Symbolik dahinter recht verstehen. Sein Kreuz auf sich nehmen waren für sie einfach Leute, die auf der Weg zur Hinrichtungsstätte waren. Also das Symbol muss schon noch mehr eingeschlagen haben und wir sollten uns das bewusst machen, dass es auch bei uns einschlägt. Er fordert wirklich die Bereitschaft, bis zum Äußersten zu gehen. Ich sage das nicht in Hochmut, aber ich muss es in Treue sagen, also dass ich das erlangt hätte oder schon erreicht hätte, aber ich muss es in Treue nach Gottes Wort sagen und wir müssen es uns alle vergegenwärtigen. Das ist, der Herr fordert wirklich von uns die Bereitschaft, alles hinzugeben. Was kostet also Nachfolge? Die Bereitschaft, die eigene Sicherheit, das eigene Wohlbefinden, die eigenen Wünsche und sogar geliebte Beziehungen aufzugeben, die Bereitschaft, sie aufzugeben, nicht immer sie aufzugeben, aber die Bereitschaft, wenn sie nicht mit der Nachfolge vereinbar sind. Das ist das harte Wort des Herrn zu diesem Thema. Aber daraufhin stellt sich dann natürlich die Frage und stellt sich auch Petrus in einer Bibelstelle die Frage, Punkt 4, was bringt es dann, ein Nachfolger zu sein? Was ist der Lohn? Und das ist sehr interessant, weil Petrus genau diese Frage in Markus 10 stellt. Zuvor war eben dieser reiche Jüngling bei Jesus, ihr kennt die Geschichte, er sagte, Herr, ich habe alle Gebote gehalten, was fehlt mir noch? Der Herr sagt, nur eins, verkaufe alles, was du hast. Und er tut das nicht, geht traurig davon. Und die Jünger sitzen um Jesus herum. Und in Markus 10, Vers 28 beginnt dann Petrus zu reden. Markus 10, Vers 28. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also, ja, was haben wir jetzt davon? Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung. Und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Also was ist die Antwort des Herrn? Das erste, der nicht hundertfältig empfängt, was einfach symbolisch ist für, es lohnt sich bei weitem. Das ist vielleicht schwer vorstellbar, wenn er hier wirklich davon redet. Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Frau, Kinder. Das klingt grauenhaft, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wir wissen von Geschwistern, die dieses aus anderen Ländern mehr, aber die diese Opfer wirklich bringen mussten und gebracht haben. Aber er sagt, der nicht hundertfältig empfängt. Und als Beispiele nennt er dann in diesem Leben Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker. Was meint er damit? Nun, letztlich stehen ja alle diese Dinge dafür, dass man eben seine Familie und seinen Hintergrund zurücklässt. Er sagt, ich gebe euch eine neue. Und damit meint der Herr die Gemeinde letztlich. Die, welche ihm nachfolgen, formt er zu einer Familie, die auch ihren Besitz bereit ist, sogar miteinander zu teilen. Und hier auch nur noch dieses Wort. Wenn wir das nicht ausleben, in der Form, wie es der Herr möchte, berauben wir uns selbst gegenseitig unseres Lohns. Wir tun gut daran, zu streben, diese Gemeinschaft zu werden, die der Herr von uns sehen möchte. Denn das ist Teil unseres Lohns. Aber was eben noch verheißt, ist Verfolgung, unter Verfolgung. Kein Friede, Freude, Eierkuchen hier auf der Erde, Verfolgung. Ohne diesen Zusatz wäre es auch einfach nicht realistisch. Es erinnert uns daran, dass all das immer getrübt sein wird, solange wir in diesem Leben sind. Und dass wir, wenn wir nur in diesem Leben auf den Herrn hoffen, wie Paulus sagt, die Elendsten unter allen Menschen sind. Und deshalb der Zusatz, und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Das ist es, wofür wir all das auf uns nehmen sollen. Das ist der letztliche Lohn. Der Lohn kommt eben nachher. Wenn der Herr, ja, wenn wir zum Herrn gehen oder der Herr zu uns kommt. Heißt das, dass wir uns das eben ewige Leben doch durch unsere Nachfolge verdienen müssen? Nein. Aber eben echte Buße bedeutet Herzensumkehr. Die Nachfolge rettet nicht, sondern Jesus. Aber sie ist eine notwendige Folge der Errettung. Wie schon zweimal gesagt, diese Predigt, der Glaube allein rettet, dass es im Herzen geschieht, rettet, aber rettender Glaube kann nie allein bleiben. Und darum kann auch der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 12, 14 schreiben, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung, auch ein anderes Wort für Nachfolge, Jüngerschaft. Er macht einfach deutlich, wenn das nicht geschieht, dann ist keine Errettung vorhanden. Wer nicht den Weg der Heiligung geht, wird den Herrn nicht sehen. Wir gehen ihn unvollkommen, wir gehen ihn in Schwachheit. Man sieht es vielleicht oft gar nicht. Wir gehen oft ganz lang auf Irrwegen. Aber es geht einfach darum, dieses oberflächliche Christentum, Kirchenchristentum, Traditionschristentum zu unterbinden. Das ist immer das Schwierige mit solchen Stellen, dass sich oft davon dann die, die sich angesprochen fühlen sollten, nicht angesprochen fühlen und die, die sich nicht angesprochen fühlen sollten, sich angesprochen fühlen. Also die, die errettet sind, aber eben mit Zweifeln kämpfen, die sollten sich nicht davon angesprochen fühlen. Aber die, die eben nicht mit Zweifeln kämpfen und gottlos leben, die sollten sich angesprochen fühlen. Von so einem Wort. Also es soll nicht die, die so schon hadern, in noch tiefere Tiefen stürzen, sondern allein die Tatsache, dass dieser Wunsch im Herzen ist und dieses sich klammern an Jesus da ist, das zeigt, dass die Veränderung geschehen ist. Das ist eine Sache, die auf die Buße und Bekehrung folgt. Deshalb, das soll nicht solchen jetzt auch nochmal ein Mühlstein sein, der um ihren Hals gelegt wird. Aber es ist eben doch nötig zu sagen. Was bringt also Nachfolge? Hier schon die Freude eines Lebens mit dem Herrn, die Freude in einer Gemeinschaft zu leben, die nach Gottes Maßstäben lebt, aber auch Verfolgung und alle Nöte dieser Welt, dann aber ewiges Leben in Glückseligkeit. Und nun der letzte Punkt, wer kann denn nun ein Nachfolger werden? Die Ansprüche, die das Wort an uns stellt und die auch das Leben des Herrn an uns stellt, können einen hier sehr verunsichern, ob man selber das kann, ob man diesen Weg gehen kann. Genauso verunsicherte dass die Apostel, ich schlage Lukas 5 auf, manche geben diese Begebenheit als Parallelstelle zu unserem eigentlichen Text an, andere nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist nochmal eine spätere Begebenheit, aber ich weiß es nicht. Das ist die Erzählung des wunderbaren Fischzugs, wo der Herr auch die Jünger beruft. Also wenn es die gleiche Begebenheit ist, dann ist die einfach sehr ausführlicher. Wenn nicht, dann heißt das, die Jünger mussten quasi nochmal berufen werden. Ich weiß es nicht genau. Aber Fakt ist, auch hier, erst tut der Herr dieses Wunder, dass ja die Jünger nachts auf dem See waren und versucht haben, Fische zu fangen und es einfach nichts ins Netz gegangen ist und sie ganz erschöpft morgens dann am Ufer sind und dann Jesus auftaucht und dann zuerst auch predigt, und zwar vom Boot von Petrus aus, und dann zu ihm sagt, so, und jetzt fahrt nochmal hinaus und werft euer Netz aus. Und jeder Fischer weiß, das ist Schwachsinn. Die Fische kommen jetzt nicht raus, das sind lauter Leute, die verschwinden. Die sind nachts da, und wenn sie nachts schon nicht da waren, sind sie jetzt auch nicht da. Und er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und das Netz ist voll, sodass sie es kaum an Land bekommen. Und natürlich ist das auch ein Wunder, das uns etwas darüber lehrt, was es heißt, Menschenfischer zu sein. Nur wenn der Herr wirkt, geht etwas ins Netz. Jeder Fisch im weiten Ozean ist in seiner Hand und er lenkt ihn entweder ins Netz oder am Netz vorbei. Aber wir sehen auch, wie Petrus darauf reagiert, auf dieses Wunder. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, auf Vers 8. In Vers 8 lesen wir, Lukas 5, Vers 8. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr, ich kann das nicht. Ich kann nicht mit dir sein. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich passe nicht zu dir. In deiner Gegenwart leuchtet mir nur meine ganze Schlechtigkeit und Sündhaftigkeit auf. Ich kann das nicht. Ich werde nie sein können wie du. Ich werde nicht dein Jünger sein können. Ich bin gar nicht fähig, von dir zu lernen. Ich schaffe das nicht. Geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber mit diesem Eindruck möchte ich zu unserem Ursprungstext in Markus 1 zurückkehren und den Fokus darauf richten, was Jesus hier eigentlich sagt. Markus 1, Vers 17. Er sagt nicht, folgt mir nach und werdet zu Menschenfischern. Das sagt er nicht. Er sagt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist nicht nur ein Gebot, sondern es ist ein Gebot mit einer Verheißung. Es stellt sich nicht die Frage, bin ich fähig, mit der Unterstützung des Herrn ein Menschenfischer zu werden, sondern ist er fähig, aus mir mit all meinen Schwächen und Macken ein Menschenfischer zu machen. Denn er hat sich nicht die Besten dafür ausgesucht. Er hat sich irgendwelche Fischer aus Galiläa ausgesucht. Keine religiös Gebildeten, keine aus nobler Familie. Von zwei von diesen vier wissen wir, dass sie eine ungehobelte, barsche Art hatten und gleich mal Feuer regnen lassen wollen auf Städte, die sie abweisen. Und von dem anderen lesen wir immer wieder, dass er einfach sein Mundwerk nicht im Griff hat. Eine lose Zunge hat. Immer wieder dem Herrn sogar widerspricht. Aber der Herr nimmt sich extra solche, nimmt sich extra Menschen mit Schwachheiten, damit seine Herrlichkeit daran groß wird. Darum lesen wir das auch im Korintherbrief, dass er nicht das Edle, sondern das Unedle der Welt erwählt hat. Die, die nichts sind, um die zu Schanden zu machen, die etwas sind. Ja, aus uns heraus können wir kein Nachfolger sein, aber durch seine Kraft kann jeder ein Nachfolger werden. Und je unedler der Urzustand, desto größer die Ehre des, nennen wir es, Töpfers. Je unedler der Ton, je schlechter, je schwieriger einfach die Ausgangslage, desto größer die Ehre dessen, der es vollbracht hat. Und ich möchte an dieser Stelle einfach noch auf ein paar, zum Ende hin, auf ein paar Stationen aus dem Leben von Petrus hinweisen. Ja, der Herr beruft ihn hier. Und auch schön, in Vers 30 gibt er ihm erstmal eine Ermutigung, dass er ein Wunder tut in der Familie, die er nun in gewissem Maß zurücklassen muss. Dass er seine Schwiegermutter heilt, die krank da niederlag. Aber was lesen wir dann? Er wird dann auch zum Apostel, schon in Kapitel 3. Aber in Kapitel 4 kommt dann, wie er bei der Stillung des Sturms, er und alle anderen natürlich auch, nicht anders reagieren können und sagen, und sie gerieten in große Furcht und sprachen, wer ist denn dieser? Dass auch Wind und See ihm gehorsam sind und davor auch zu ihm gehen und sagen, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Also ein schöner Beweis von Unglaube. Dann in Kapitel 5 darf er miterleben, nur er und Johannes und Jakobus, wie Jesus ein totes Mädchen auferweckt. Aber dann in Kapitel 6 steht die Speisung der 5000 an und davor sieht keiner einen Weg, wie der Herr diesen Leuten Essen geben kann. Und dann lesen wir auch hinterher, Kapitel 6, Vers 52, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Nach all diesen Wundern hatten sie immer noch nicht gelernt. Dann, fast schockierend, zwei Kapitel weiter in Kapitel 8, die gleiche Ausgangslage. Wie sollen wir nun Essen für diese Menschen besorgen? Sie haben es erst vor nicht allzu vielen Wochen oder Monaten wahrscheinlich erlebt. Kein Weg, wie das geschehen soll. Ja doch, der Herr tut wieder dieses Wunder. Aber auch wieder, direkt danach, wieder die Zurechtweisung, Kapitel 8, Vers 17. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Also sie haben wieder Angst, dass sie jetzt kein Brot haben. Erst hatten sie Angst, dass die Leute kein Essen bekommen und der Herr tut ein Wunder und dann haben sie wieder Angst, dass sie kein Essen bekommen. Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und denkt nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt. Sie sprachen zu ihm 12. Also einfach dieses ständige, immer wieder Unglaube. Unglaube, Versagen. Danach ein großer Lichtblick, der Herr Jesus bekennt, stimmt nicht, Petrus bekennt den Herrn Jesus als Messias. Aber direkt danach ist er bereit, ihm zu widersprechen. Direkt danach sagt Jesus, dass er sterben muss und Petrus sagt, nein, bloß nicht. So dass Jesus sagen muss, weiche von mir, Satan. Wie geht's weiter? Er darf die Verklärung sehen, er darf mehr vom Herrn erkennen. Danach kommen noch Situationen, wo sie darum streiten, wer der Größte ist, wo sie die Kinder auf unhöfliche Art von Jesus wegschicken und so weiter. Er widerspricht dem Herrn, ich werde dich niemals verleugnen. Doch nein, werde ich nicht. Dann verleugnet er ihn. Er glaubt nicht, dass er aufgestanden ist, nachdem der Herr gestorben ist. Also einfach ein Leben, das immer wieder von Versagen und Fall gezeichnet ist. Und doch sehen wir, wie der Herr aus ihm diese Verheißung wie an keinem anderen wahrmacht, ein Menschenfischer zu sein, wie er dann in der Apostelgeschichte 2 eine Predigt hält und 3000 kommen zum Glauben und auch in den nächsten Schritten Tausende durch seinen Dienst, er tausende Fische aus dem Völkermeer zum Herrn zieht. Fazit, Petrus war ein Mann mit vielen Schwächen, der viel falsch gemacht hat. Aber er blieb dabei, dem Herrn nachzufolgen. Und so machte der Herr seine Verheißung wahr und machte einen Menschenfischer aus ihm. Selbst aus Petrus konnte der Herr einen Menschenfischer machen. Die anderen? Nun nicht jeder. Wie gesagt, nicht jeder wird so ein großer Verkündiger. Aber so wurde Jakobus der erste Märtyrer der Apostel. Stephanus allgemein der erste Märtyrer, aber Jakobus der erste der Apostel. Johannes hielt nicht diese großen Predigten wie Petrus, aber er diente auch sehr lange und wirkungsvoll der Gemeinde Gottes. Und von Andreas erfahren wir gar nicht mehr viel, aber wir wissen, dass auch an ihm der Herr seine Verheißung mit Sicherheit wahrgemacht hat. Nur, dass er eben einen Dienst bekommen hat, der eben nicht so viel Aufsehen erregte, dass es in Gottes Wort festgehalten wurde. Wer kann also ein Nachfolger sein? Jeder, Denn es kommt nicht auf die Qualität des Schülers, sondern auf die des Lehrers an. Zum Abschluss zusammenfassend, was ist ein Nachfolger? Jemand, der mit dem Ziel lebt, Jesus kennenzulernen, von ihm zu lernen und zu werden wie er. Dann der nächste Punkt, das Fazit, der Herr gibt uns die nötige Zeit, ihn kennenzulernen. Dann kostet die Nachfolge etwas? Ja, zwangsläufig. Ist dir das Opfer wert? Ja, unbedingt. Kann ich ein Nachfolger werden? Ja, weil der Herr fähig ist, auch aus dir einen Nachfolger zu machen. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank.